Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Fragen-Podcast zur Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de, auf Twitter unter @cc_eckner zu finden. Hallo Konstantin.
Servus.
Christoph. Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Hi.
Unser neues Format, zweite Episode davon, Fragen zur Bundesliga, man kann es auch ein bisschen ausweiten, Nationalmannschaft, vielleicht auch mal internationale Ligen. Es haben wieder viele Fragen erreicht über www.checkpot.fm. Da mache ich monatlich einen Post und in die Kommentare könnt ihr dann eure Fragen stellen oder auf Twitter auch unter dem Hashtag Checkpot. Ja, einfach Fragen. Wir greifen die Fragen dann auf, veröffentlichen dann immer am Mittwoch einen Podcast, in dem wir diese Fragen eben versuchen zu beantworten. Und wir fangen gleich an mit Marcel. Der hat über www.checkpot.fm folgende Frage gestellt zum BVB. Wenn Sahin zurückkommt, was glaubt ihr, wird Tuchel machen? Wenn man Tuchels Aussagen genau zuhört, klingt es so, als ob er es kaum erwarten kann, mit Sahin spielen zu lassen. Wäre eine Weigel-Sahin-Ilkay-Gündogan 6-8-10er-Achse denkbar oder eher Sahin-Ilkay-Kagawa? Letzteres würde deutlich besseres Offensivpotenzial haben. Oder? Allerdings wäre das natürlich dann auch die zweite Variante ohne Julian Weigel. Ich gebe die Frage mal an Konstantin.
Ich würde auch davon ausgehen, dass es die zweite Variante wird. Also ich sehe eigentlich Sahin und Weigel als direkte Konkurrenten um die tiefere Sechserposition. Man muss ja auch davon ausgehen, dass eigentlich Weigel dafür gekauft wurde, erstmal ein Backup für Sahin zu sein und vielleicht langsam herangeführt wird an die erste Mannschaft in dieser Art und Weise. Es war ja nicht geplant direkt, dass Dortmund Weigel zum Stammspieler macht, der jetzt 20 Spiele am Stück macht. Und so ist es ja aktuell eigentlich. Deshalb eine ganz interessante Entwicklung, die ja einen größeren Konkurrenzkampf damit bringt. Beide sind natürlich vor Sven Bender, der ja wahrscheinlich sogar eher in der Innenverteidigung mittlerweile angesiedelt ist. Sahins Spielweise, das hatten wir auch irgendwann schon mal diskutiert. Die hat sich eben wirklich so in so eine Xabi Alonso-Richtung entwickelt. Also sehr tief, viel längere Bälle, viel zurückkippen in die tiefen Räume hinein, absichern vielleicht für einen offensiveren Nebenmann, in dem Fall Gündogan. Und ähnliches, natürlich auch anders. Weigel präferiert den Flachpass, präferiert ein bisschen kürzere Pässe, ein bisschen mehr das Einleiten des Spiels, weniger vielleicht so Pässe, mit denen man viel Raumgewinn macht. Aber trotzdem beides füllen eigentlich diese tiefere Sechserrolle in Dortmunds System, was ja so ein 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-2-3-1 irgendwas so in der Mischung ist, also mit einem relativ tiefen Sechser und eben Gündogan so in dieser pendelnden Rolle. Und deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Lösung mit Sahin und Weigel auf einer Art Doppel-6 eine konstante Lösung für viele Spiele ist. Es wird es bestimmt auch mal geben, wenn jetzt beide fit sind. Da muss man auch ein bisschen rotieren und Kagawa kann auch nicht jedes Spiel machen und ansonsten ist es auch im offensiven Zentrum schon so, dass das Gündogan dann vielleicht die zweite Option wäre.
Castro gab es ja auch noch.
Ja, Castro hat sich aber jetzt doch mehr so auf der Außenposition und dieser einrückenden Rechtsaußenrolle zum Beispiel ganz gut eingespielt. Der könnte natürlich auch auf der offensiven Sechs spielen, auf alle Fälle. Also ich sehe einfach nur die Kombination Sahin und Weigel jetzt nicht als eine Kombination, die es so oft geben sollte. Vielleicht ist es eine Variante gegen wird man jetzt nicht oft in dieser Saison haben, aber gegen einen stärkeren Gegner, also beispielsweise das Rückspiel gegen Bayern oder wenn man in der Europa League ins Halbfinale kommt und dann auf einen starken Gegner treffen sollte, vielleicht auf einen, der aus der Champions League runterkommt oder so, dann kann es schon sein, dass es vielleicht eine Option ist, um ein bisschen mehr Stabilität im Zentrum noch zu kriegen, um das Spiel da ein bisschen ruhiger zu machen. Andererseits, Gündogan bietet ja eigentlich auch da viele, viele Stärken einfach an. Also ich meine, der ist jetzt defensiv nicht unbedingt so viel schwächer als die anderen beiden. Und ist dafür ein bisschen beim Pressing, beim Herausrücken, beim Antizipieren von Pässen eigentlich auch noch stärker als Weigel und Sahin. Deshalb würde ich eher sagen, dass Sahin und Weigel jetzt einfach um die Position konkurrieren. Tuchel scheint, wie auch erwähnt wurde, scheint begeistert von Sahin zu sein. Gut, er war jetzt lange verletzt. Wir müssen schauen, wie es einfach mit seinem Fitnessstand ist, wie gut er reinkommt. Ich denke aber nicht, dass Tuchel jetzt dazu übergeht und dann Weigel irgendwie direkt auf die Bank verbannt und dann nur noch Sahin spielen lässt. Könnte ich mir eher vorstellen, dass es so ein Wechselspiel gibt zwischen beiden, denn dafür hat Weigel einfach jetzt zu gut gespielt und zu überzeugt, auch für sein Alter, als dass er jetzt auf einmal dann nur noch die Backup-Variante ist, die vielleicht mit der 20 Minuten vor Schluss dann hineinkommt. Das halte ich für unrealistisch.
Wenn man jetzt sagt, Sahin, Gündogan, Kagawa oder Weigl, Gündogan, Kagawa, würdest du da auch gegnerabhängig vielleicht entweder Weigl oder Sahin bringen oder macht das da keinen Unterschied?
Sahin hat schon eine Stärke so im schnellen Umschaltspiel, wenn man so möchte. Also diese langen Verlagerungsbälle, die haben ihn ja auch in seiner ersten Phase bei Dortmund, beziehungsweise dann zum Ende seiner ersten Phase, ich meine, er ist ja schon lange da gewesen, mit kurzem Gastspiel in Holland dann, aber so diese Phase unter Klopp dann, wo sie Meister wurden, bevor er dann zu Real Madrid gegangen ist, da hat er ja sich dadurch ausgezeichnet, durch die langen Bälle, die einfach schnelle Umschaltsituationen einleiten, weil die sehr präzise kamen und erstmal so eine Reihe des Gegners einfach komplett überspielt haben. Also wenn man vielleicht darauf aus ist, mit einem schnellen Umschaltspiel, dass man versucht, mit vielen Leuten nach vorn zu rücken und dann eben Sahin die Bälle verteilt, dass vielleicht Gündogan auch frühzeitig aufrückt, dann ist Sahin eine bessere Option, weil Weigl doch eher der ist, der das Spiel ein bisschen beruhigt, der eher für diesen, der eigentlich das Sinnbild dieses sehr strukturierten Aufbauspiels ist, was Tuchel Dortmund meistens spielen lässt. Das muss man ja so sagen. Also das hat man jetzt oft gesehen. Es ist nicht unbedingt mit Tempo, was passiert, und es ist nicht unbedingt so, dass jetzt alle wie wild dann nach vorn rücken in die vordersten Linien, sondern es passiert alles in einer gewissen Ruhe und es ist alles sehr strukturiert, die Passwege stimmen, die Präzision stimmt, und Weigl ist da eigentlich der optimale, so dieser Kurzpasser, der einfach sehr beruhigend und mit viel Übersicht dann immer die richtigen Leute anwählt. Deshalb, wie gesagt, sehe ich Sahin vor allem in Spielen, wo man vielleicht etwas tiefer steht, vielleicht auch erwartet, dass man eher mal in Umschaltsituationen kommt, sehe ich Sahin dann vielleicht als bessere Option. Doch andererseits, diese Spiele wird es ja nicht so oft geben. Also Bayern wäre jetzt eben eins, aber ansonsten, also selbst Schalke oder die anderen Top-Mannschaften der Bundesliga, oder die stellen sich ja normalerweise auch gegen den BVB tendenziell eher hinten rein. Also muss man einfach schauen, wie Tuchel das dann selbst sieht und wo er dann vielleicht auch noch andere Stärken bei Sahin ausmacht. Wird auch eben ganz interessant sein. Er war jetzt so lange raus. Mal schauen, wie er zurückkommt. Mal schauen, wie er dann einfach sein Spiel aufzieht. Vielleicht entwickelt er sich auch wieder in eine andere Richtung etwas, weil Sahin hat sich ja doch in seiner Karriere, die er zum größten Teil bei Dortmund ja bestritten hat, auch sehr stark verändert. Von einem Halbspieler, von einem fast Außenbahnspieler, will ich es nicht sagen, aber von einem linken Halbspieler zu einem spielmachenden Sechser, zu einem tiefen Sechser. Vielleicht geht es auch wieder in eine andere Richtung irgendwo. Deshalb muss man mal abschauen, mal abwarten.
Vielen Dank an Marcel für diese Frage zu Borussia Dortmund. Die nächste geht in Richtung Schalke 04. Lukas, auch auf der Checkpoint.fm in den Kommentaren, die Frage gestellt, wird Schalke je Ballbesitzfußball hinbekommen? Christopher, du hast die Schalker am Samstag gesehen, zu Hause gegen die Bayern. Da waren es eher die Umschaltsituationen, die ja auch Breitenreiter danach super gelobt hat. Was ist mit Ballbesitzfußball? Vielleicht jetzt nicht gegen die Bayern, aber gegen andere Gegner.
Ja, sie werden es müssen. Also, sie sollten es und müssen es hinbekommen, weil aktuell lassen sie halt eigentlich relativ viele Punkte da schon liegen. Gerade jetzt so im Vergleich auch zur Konkurrenz, wenn ich jetzt überlege, wo Gladbach jetzt auch schon hergekommen ist, mit der Niederlagenserie am Anfang, auch Wolfsburg, die ja schon so eine kleine Schwächephase hatten. Und wenn sie da irgendwie um den vielleicht vierten Champions-League-Platz mit konkurrieren wollen, auch ein Stück weit sicherlich noch gegen Leverkusen, dann müssen sie einfach die Partien, in denen sie jetzt aktuell die Punkte verloren haben, zum Beispiel zu Hause gegen Darmstadt oder gegen Ingolstadt, ja, auch gegen die Hertha war es ja im Endeffekt ja auch nur so ein glücklicher 2-1-Sieg noch ganz am Ende. Und da müssen sie es einfach hinbekommen, mehr eigenen Ballbesitz auch zu haben und da auch kreativer zu agieren. Also aktuell spielen sie halt relativ oft einfach ein 4-4-2. Das haben sie irgendwie in der Bundesliga mittlerweile schon 8-mal gespielt. Wenn sie das nicht spielen, dann spielen sie ein 4-2-3-1, was im Endeffekt ja auch nur eine kleine Abwandlung ist, wo einfach die oder von der Herangehensweise, wie Breitenreiter es gestaltet, dann die beiden Systeme nehmen sich bei ihm nicht ganz so viel. Dann wird einfach nur darauf gesetzt, ja, defensiv halbwegs gut stehen, gute Ordnung zu haben, relativ mannorientiert und dann einfach versuchen durch Sané irgendwie dann versuchen, Schnelligkeit oder durch Meier und vielleicht noch mit Abstrichen Choupo-Moting Schnelligkeit ins Spiel zu kriegen und so zu Torchancen zu kommen und dann noch selbst Tore zu erzielen. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das halt vom Fußballerischen überhaupt nicht. Und die Mannschaft hat auch viel mehr Potenzial. Auch im Kader steckt viel mehr Potenzial.
Wenn es sind auch Spieler im Kader, die Ballbesitz Fußball könnten.
Ja, Heuberg, ja. Der von Meier. Bayern ausgeliehen wurde, der gut, jetzt hat er gegen Bayern selbst gespielt, aber der vorher eigentlich noch gar keine Rolle gespielt hat. Ja, Neustädter könnte das wahrscheinlich auch ein Stück weit.
Meier, Goretzka.
Goretzka, Meier, hast du jetzt schon angesprochen. Selbst in der Innenverteidigung mit Matip und Hövedes gibt es sicherlich, gut, Hövedes kommt jetzt auch noch in der Verletzung zurück, aber Matip ist ja auch im Spielaufbau eigentlich ziemlich überragend. Die Optionen sind eigentlich da. Sicherlich fehlt es vielleicht in den Außenverteidigerpositionen ein Stück weit. Und vielleicht ist auch Hünteler jetzt nicht der perfekte Spieler für 60-65% Ballbesitz. Aber in der Summe musst du halt, wenn du gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel spielst, einfach auch ein bisschen mehr Dominanz ausstrahlen und versuchen auch, ja, den Gegner halt das eigene Spiel auch ein Stück weit aufzuzwängen, um nicht irgendwie, ja, von Zufällen oder von gegnerischen Fehlern so sehr sich abhängig zu machen. Und das ist halt, glaube ich, aktuell wirklich das größte Problem, was Schalke 04 halt hat. Weil die Mauertaktik alleine ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben jetzt gespielt von den Top-Mannschaften. Gut, wenn ich jetzt Gladbach jetzt noch mit reinrechne, haben sie gespielt gegen Gladbach, Bayern, gegen Gladbach ja sogar schon zweimal, gegen Bayern und Dortmund und Wolfsburg. Jedenfalls gegen Bayern, Wolfsburg und Dortmund haben sie jeweils 3 Gegentore kassiert. Das sah in den letzten 2 Spielen, also gegen Bayern und Dortmund, sah schon übel aus, weil die von der Chancenverteilung her war es eigentlich schon ziemlich einseitig, auch wenn ich jetzt an das Wolfsburg-Spiel noch zurückdenke, das war damals der 3. Spieltag. Da war Wolfsburg war eigentlich drückend überlegen und da hat man dann schon gemerkt, okay, da wird die Luft für Schalke halt ein Stück weit dünn, aber das lag halt auch einfach daran, weil dieses ganz destruktive und wir verschieben nur und orientieren uns am Mann, das funktioniert halt gegen die höhere Qualität in der Bundesliga halt nicht und da muss halt Schalke dann auch ein Stück weit kreativer sein und da bin ich jetzt mal gespannt, wie Breitenreiter das hinkriegen will. Ich finde seine aktuelle Phase oder wie er jetzt generell auf Schalke angefangen hat, schon ein Stück weit bedenklich. Wir haben ja in unseren anderen Podcast-Episoden und Konstantin ist ja auch sicherlich mit an vorderster Front einer der größten Breitenreiter-Kritiker aktuell, weil in dem Kader steckt einfach so viel mehr drin, als das, was er aktuell da schafft, rauszuholen. Also jetzt nicht nur von den ganzen vielen jungen Spielern, die so viel Potenzial haben, sondern halt auch allgemein von den relativ arrivierten Kräften. Da muss einfach ein Stück weit mehr drin sein, als 6 Siege und 2 Unentschieden in 13 Spielen. Vor allem, wenn ich jetzt schon den Großteil der unteren Tabellenhälfte wirklich schon gespielt habe.
Dein Kollege Steffen von mirsanrot.de hat vor ein paar Wochen beim Rasenfunk mal gesagt, dass ihm das eigentlich ganz gut gefällt, was Breitenreiter macht. Ich versuch's jetzt mal, also jetzt nicht festnageln drauf.
Wir sind uns nicht immer einig.
Ja, genau, deswegen, ich wollte dich einfach mit der Aussage auch nochmal konfrontieren, weil er also sinngemäß gesagt hat, dass es halt recht einfach ist und damit aber auch die Spieler nicht überfordert. Und damals hat es ja auch ganz gut funktioniert. Zurzeit funktioniert es halt, was die Ergebnisse anbelangt, nicht so gut. Was sagst du dazu?
Ja, es hat keine Weiterentwicklung da aktuell. Das ist halt gut, gegen Bayern war es jetzt mal zum ersten Mal eine taktische Umstellung. Da ist Breitenreiter ein Stück weit über seinen Schatten gesprungen und hat auch auf eine Fünferkette gesetzt, wie es alle Gegner gemacht haben, der Bayern, seit der vorletzten Länderspielpause Mitte Oktober. Aber in der Summe, jetzt auch in der Europa League, haben sie sich ja auch ziemlich schwer getan. Gegen Prag zweimal relativ sich schwer getan mit dem relativ vielen Ballbesitz. Da fehlt es halt ein Stück weit an Ideen, wie der Spielaufbau halt gestaltet werden soll. Und da ist es halt auch mit dieser Doppelsechs, die halt ja relativ passiv im Sechserraum steht und zu tief steht, da fehlen so ein bisschen die Verbindungsspieler nach vorne. Sané muss halt relativ viel leisten, schon für das junge Alter, was er hat. Also eben in Bezug auf die Angriffe einleiten, hat irgendwie fast die meisten Dribblings aller Bundesligisten pro Spiel. Das ist halt irgendwie schon sehr ausrechenbar auf Dauer. Und das funktioniert halt in einer gewissen Phase. Man muss ja auch sagen, als sie erfolgreich waren, hing es ja auch größtenteils an Fährmann, der sicherlich gegen Frankfurt, aber gerade gegen Stuttgart ja auch die Siege festgehalten hat. Wenn die beiden Spiele dann, sagen wir mal, nicht gewonnen worden wären, dann wäre Schalke jetzt nicht vielleicht bei 20 Punkten, sondern vielleicht nur bei ja, 16 und dann würden sie irgendwo auf Platz 11 der Tabelle stehen. Das ist halt durchaus denkbar. Und das ist halt dann irgendwie ein Stück weit zu wenig, auch für die Ansprüche, die Schalke 04 hat und die auch für die Qualität, die eigentlich im Kader steht. Und da muss halt Breitenreiter wirklich jetzt mal anfangen, auch nachzuarbeiten.
Danke an Lukas für diese Frage. Die nächste kommt von Miles, auch gestellt über www.checkpoint.fm. Kann der HSV nach einer Stabilisierungsphase unter Labbadia, kann sich der HSV weiterentwickeln? Und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt der Kader her? Da kann man jetzt sagen, lieber Miles, hör dir unseren Bundesliga-Vorcheck von Montag an. Da haben wir das schon angerissen. Vielleicht, Konstantin, können wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen, zu welchem Schluss wir da eigentlich gemeinsam gekommen sind. Also Stabilisierungsphase, ja, Weiterentwicklung. Welche Möglichkeiten gibt der Kader her?
Man kann den HSV stabilisieren, was ja eigentlich aktuell auch passiert, denn man ist ja ein gesicherter Mittelfeldplatz und es wirkt auch nicht so, als würde man diese Saison in diese schweren Abstiegsnöte kommen. Entwicklungspotenzial mit dem Kader sehr beschränkt, muss man ganz klar sagen, denn wo soll die Entwicklung hingehen? Aktuell ist es eher so ein Pressing-Fußball und ja, zum Teil doch eher auf Kontersituationen ausgelegt, viel physisches Spiel. Das heißt, wenn man das weiterentwickelt, müsste es dann eben ein bisschen hin zu mehr Dominanz oder ausgeklügelterem Umschaltspiel zumindest, aber eben auch mehr Ballbesitzdominanz gehen. Das sehe ich mit dem Kader aktuell nicht so. Das Mittelfeld ist vielversprechend, ist interessant, wenn alle fit sind. Holtby, Diaz, Hand zum Beispiel, also das sind Spieler, mit denen kann man sicherlich auch dominanter auftreten, wenn man noch die passenden Mitspieler hat. Dann fehlt es noch etwas. Also der HSV müsste dann an sich im Sturm nachbessern, vielleicht auch auf der Außenbahn mal noch einholen und auch Außenverteidigung. Also es gibt überall so ein paar Stellen, wo man, ein paar Baustellen, wo man sagt, okay, für einen Platz 10 reicht das. Aber um es weiterzuentwickeln, und eine Weiterentwicklung würde dann bedeuten, der HSV kehrt so in die obere Tabellenhälfte zurück und wird einfach eine konstantere, etwas dominantere Mannschaft. Dazu bräuchte man noch einen besseren Kader, und ob man da die Finanzen dafür hat und ob man das wirklich jetzt so bewerkstelligen kann in Kürze, daran glaube ich nicht. Und zudem ist eben die Personalie Labbadia noch interessant. Einer, der sich doch dem Offensivspiel, dem attackierenden Pressing verschrieben hat. Ich sehe aber auch bei ihm das Potenzial eben doch begrenzt. Also das kann er, aber ob er das dann weiterentwickeln kann hin zu einer dominanteren Mannschaft mit besserer Ballzirkulation, mit besserer Raumaufteilung, mit auch fluiderem Positionsspiel, das sehe ich bei Labbadia nicht unbedingt. Der könnte uns natürlich jetzt auch positiv überraschen, aber aus der Vergangenheit heraus würde ich das doch erstmal skeptisch betrachten. Das heißt also, Stabilisierung ja, Weiterentwicklung relativ schwierig, und auch immer noch die Gefahr beim HSV besteht auch weiterhin, dass man beispielsweise diese Saison doch relativ, ja, vergleichsweise gut gestaltet, wenn man an die letzten Jahre denkt, aber dann in der nächsten Saison vielleicht wieder nach hinten zurückfällt. Die Personalpolitik ist ja auch nicht immer ganz so durchschaubar gewesen in den letzten Jahren, ohne jetzt da auf einzelne Personen einzugehen, aber da muss man schauen, wie es einfach beim HSV weitergeht. Ist weiterhin irgendwo eine große Unbekannte, denn da ist einfach in den letzten Jahren, also in der letzten Saison, so viel Porzellan zerschlagen worden. Also das Vertrauen müssen sie erstmal wieder aufbauen, dass man wirklich auch Vertrauen in den Verein hat, dass da rationale Entscheidungen über mehrere Jahre hinweg getroffen werden. Denn wir haben ja alle miterlebt, was beim Hamburger Sportverein teilweise vonstatten ging.
Ja, Christopher, du hattest am Montag auch noch ein bisschen über den Kader gesprochen und gesagt, erstens natürlich viele Spieler, die nicht konstant genug sind. Das war auch der Punkt von Konstantin. Und dann war, wenn ich mich richtig erinnere, auch nochmal die Frage, wer der Backup für Lasorga ist, wenn der sich mal verletzt, auch recht anfällig ist. Also da ist es dann auch so, dass der Kader eben auf zwar in der Breite gut ist, aber auf manchen Positionen dann eben doch ein bisschen zu dünn besetzt ist.
Ja, also aktuell profitieren sie wahrscheinlich oder haben noch den Vorteil, dass sie diese Altlasten so ein bisschen noch mitschleppen, die im Kader natürlich irgendwo in gewisser Weise vorhanden sind, die natürlich eine gewisse Breite garantieren, wenn Spieler ausfallen. Jetzt war es auch so, dass die Neuverpflichtungen teilweise halt nicht so hundertprozentig funktioniert haben. Sakai kam ja irgendwie vor der Saison, der hat ja eigentlich bisher noch gar nicht so die große Rolle gespielt, hat jetzt aber am Freitag gegen Dortmund eigentlich ganz gut ausgesehen. Hatte dann für den verletzten Diekmeyer ist er reingekommen. Das sind natürlich dann so gewisse ja, der kleine Luxus, den sich dann der HSV halt leisten kann, auch auf der Stürmerposition haben sie ja eigentlich eine gewisse Breite mit Lasogga, Shiplock, Olic und Utnevs, wobei die beiden letztgenannten jetzt eigentlich unter Labbadia eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Und ja, jetzt auch vielleicht Shiplock jetzt nicht der Stürmertyp ist, den ich mir jetzt unbedingt geholt hätte, wenn ich schon einen Lasogga habe. Aber das ist halt nun mal so eine typische HSV-Entscheidung. Eigentlich bräuchten sie wahrscheinlich noch jemanden, der das Spiel ein Stück weit, wie es Konstantin schon gesagt hat, ja, hilft mit weiterzuentwickeln. Eine gewisse Ballzirkulation im Offensivspiel mitträgt, der dann halt irgendwie auch auf dem, so zwischen dem 8er und 10er Raum pendelt und da den Übergang vom Mittelfeld in Angriff besser gestalten kann. Daran hapert es halt aktuell noch so ein bisschen, auch auf den Außenpositionen, also auf den Flügelpositionen sind sie halt eigentlich eher durchschnittlich besetzt. Das zeigt halt auch die Anzahl an Torchancen, die sie sich halt insgesamt herausspielen oder an Torschüssen, die halt relativ schlecht ist oder mit die schlechteste die schlechteste in der ganzen Bundesliga, wie Konstantin mich schon am Montag verbessert hatte.
Naja, es waren ja einmal war es ja absolut und einmal war es prozentual. Also ihr hattet
Nein, das ist so, also die Schüsse aufs Tor sind in meinen Augen die geringste Anzahl an Schüssen aufs Tor, 3,3. Und gleichzeitig haben sie auch die geringste Schussgenauigkeit mit 27%. Also nur 27% der Schüsse gehen aufs Tor dann. Mhm. Und da sind sie gleich auf mit Ingolstadt, die auch diese niedrige Quote aufweisen. Also in diesem Punkt, ihre totale Anzahl an Schüssen ist Durchschnitt irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga.
Ist relativ weit unten, genau, weil das ist nämlich Hannover, nämlich die schlechteste Mannschaft. Das hatte ich
irgendwie. Sag ich doch, absolut und relativ. Ihr habt beide recht, passt schon.
Ja, wie dem auch sei, sie schaffen es halt auch in der Summe, sich einfach nicht genügend Torchancen herauszuspielen. Ob sie jetzt nur der letzte oder vorletzte in der Bundesliga ist, das spielt nicht die ganz große Rolle. De facto muss halt da ein Stück weit was passieren, aber das, wie Konstantin schon angesprochen hat, da ist halt einerseits Labbadia gefragt, die Jugendausbildung beim HSV ist ja an sich gar nicht so schlecht. Jetzt Jung ist jetzt einer der man den Sprung schaffen könnte. Aber die hatten ja auch schon in den letzten Jahren viele Spieler, die sich nicht direkt beim HSV durchsetzen konnten, sondern die eigentlich eher so über den zweiten Bildungsweg in die Bundesliga gerutscht sind. Und ja, wenn sich der HSV da noch ein Stück weit verbessert, auch die Durchlässigkeit innerhalb des Vereins ein Stück weit zu stärken, dann können sie sich halt wieder ein Stück weit stabilisieren. Und das ist, glaube ich, aktuell die Hauptaufgabe, die der HSV hat. Weil von Relegation zu Relegation sich zu hangeln mit 3 oder 4 Trainerentlassungen in einer Saison, das kann halt auf Dauer nicht funktionieren und wird auch nicht funktionieren.
Am 13. Spieltag aber auf jeden Fall ein Ausreißer, Fragezeichen nach oben. 3-1-Sieg gegen Borussia Dortmund. Und über den nochmal der Hinweis haben wir am Montag im regulären Bundesliga Vorcheck Podcast ausführlich gesprochen. Danke an Miles für diese Frage. Und dann haben wir noch eine über Twitter bekommen von @goalimpact. Auch da von meiner Seite eine Follower-Empfehlung. Also folgt @goalimpact. Und zwar lautet die Frage: Wie sollen die abstiegsgefährdeten Vereine die kommende Winterpause nutzen? In Klammern Trainingsschwerpunkte, Fragezeichen, Transfers, Fragezeichen. Die teilen wir jetzt mal auf und gehen mal alle abstiegsgefährdeten Vereine durch. Machen wir 3 und 3, Konstantin und Christopher. Konstantin hat einfach mal festgelegt, wer abstiegsgefährdet ist nach dem 13. Spieltag.
Ja.
Also wir haben den letzten Hoffenheim, den vorletzten Stuttgart, den vorletzten Augsburg, den drittletzten Stuttgart und dann noch dazu Hannover 96, Werder Bremen und Darmstadt. Darmstadt mit 14 Punkten genauso viele wie Eintracht Frankfurt, Mainz dann mit 3 mehr auf Rang 11, die nehmen wir nicht mit dazu. Warum nehmen wir Frankfurt nicht mit dazu, Konstantin, und warum ist Darmstadt ein Abstiegskandidat und Frankfurt nicht?
Darmstadt hat anfangs etwas überperformt und wird natürlich nach unten rutschen. Frankfurt natürlich auch jetzt, könnte man dazu nehmen, so ist es nicht, aber ich wollte ja quasi Lastenverteilung hier gleich haben, dass wir das aufteilen, 3 und 3. Und ich sehe Frankfurt auch noch stabiler als die Mannschaften, die eigentlich darunter sind. Hoffentlich straft mich hoffentlich straft mich Fee nicht am Ende der Saison noch Lügen.
Also
das hat er drauf. Also
fängt
das hat
bei Frankfurt jetzt, das Mittelfeld an.
Jetzt, ich meine, das kann man sehen, wie er möchte. Also Fee war ja auch schon weg bei Frankfurt. Also vielleicht rutschen sie auch noch unten hinein. Und ich sehe Darmstadt als ärgeren Abstiegskandidaten.
Nehmen wir mal das letzte Drittel der Tabelle.
Im Notfall haben wir dann im Saisonrückblick, müssen wir dann sagen, dass wir hier einen großen Fehler gemacht haben.
Ja, okay. Und müssen uns dann öffentlich dafür entschuldigen.
Kann man ja mal machen. Dann nehmen wir die letzten sechs und sagen wir mal Konstantin Augsburg, Stuttgart, Werder und Christopher Hannover 96, Hoffenheim und Darmstadt. Ja, die Frage war ja Trainingsschwerpunkte, Transfers. Ja, da können wir insgesamt drüber sprechen. Sollen sie was an der Spielweise ändern? Müssen sie was besser einstudieren? Also Darmstadt zum Beispiel, Standardsituation muss besser werden. Und dann vielleicht ja Transfers. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt über Namen sprechen, aber vielleicht über Positionen, die man aufrüsten sollte. Fangen wir mit Augsburg an. Konstantin.
Ja, wir hatten vor einiger Zeit mal einen Podcast, also unser ein Footcheck-Ausgabe gehabt, wo wir auch über Augsburg gesprochen haben und hat sich eigentlich bis jetzt wenig verändert. Also sprich, einerseits ist Weinzierl gefragt, die Spielweise bei Ballbesitz, das Angriffsspiel etwas anzupassen, diese sehr flügellastige Spielweise, die es gab, die hat jetzt vielleicht mal gegen Stuttgart funktioniert, aber Stuttgart ist auch defensiv überhaupt kein Gradmesser. Und ansonsten war das nicht so durchschlagskräftig wie sonst. Also man versucht ja doch immer nach der ersten Aufbauphase dann auf die Flügel zu kommen und von dort dann durchzubrechen oder eben direkt Flanken zu schlagen und dann diese zu verwerten. Das hat im letzten Jahr eben doch sehr gut funktioniert. Da kam man auch auf den Flügeln sehr gut durch, hatte auch noch einen Baba gehabt und teilweise auch Heuberg dann in der Rückrunde phasenweise und so. Also das hat schon gut funktioniert in dieser Saison eben nicht so. Da muss Weinz ja versuchen, das ein bisschen flexibler zu machen, vielleicht auch vom System her ein bisschen mehr auf zentrale Zirkulation umzubauen. Eigentlich wie vor Wochen auch noch ist wichtig, dass Augsburg irgendwie in die Winterpause kommt und dann sozusagen da die ganze Sache etwas überarbeitet. Und eben sich halbwegs irgendwie, also nicht den Kontakt verliert, dass 4-0 jetzt gegen Stuttgart war, eigentlich Gold wert in der Richtung, dass man eben nicht jetzt irgendwie, ja, dann zu viel Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze hat und dann mit einer ganz schlechten Ausgangslage in die Rückrunde startet. Das wäre Punkt 1. Und Punkt 2 bei den Verpflichtungen wäre es vielleicht gut, dass man noch einen Mittelstürmer holt, wobei man eigentlich da auch schon gut besetzt ist, aber Dongwon-Chi und Matausch und wie sie alle heißen. Also es ist, irgendwo ist die Lage da etwas verzwickt. Also man hat Spieler, man ist da schon breit aufgestellt im Angriff, hat einen Bobadilla, der außen spielen kann, der innen spielen kann, Kayubi ähnlich, Parker. Also man hat genug Spieler, die eigentlich auch so zentral im Sturm spielen könnten zum Beispiel. Aber es fehlt irgendwie so dieser Schlüsselspieler, den man eigentlich noch bräuchte. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Augsburg da nochmal nachlegt. Ansonsten ist man an sich ganz gut aufgestellt. Man kann natürlich immer irgendwo, wenn man noch einen Topspieler oder was ein Topspieler, aber irgendwie ein Talent findet, was man vielleicht schnell integrieren kann, dann kann man natürlich da immer zuschlagen, weil bis auf die Bayer-Position, bis auf die Verhaag-Position, könnte man auf jeder Position natürlich noch ein besserer Spieler eigentlich irgendwo spielen. Aber das ist natürlich für einen nicht zu finanzstarken Club wie Augsburg auch leichter gesagt als getan. Sie haben aber die Baba-Millionen, vielleicht können sie die irgendwie noch einsetzen.
Bei den geschossenen Toren Augsburg im Mittelfeld mit 17, aber wenn man schaut, wie sie sich die verteilen, dann Verhaag 5, alle 11 Meter, Esswein Q 3, Bobadilla 2, Kayubi und Kalsenbraka 1. Also das unterstreicht eigentlich das, was du gesagt hast, Konstantin.
Wobei man schon gesehen hat, jetzt war ja eine Länderspielpause und Weinzierl hatte ein bisschen Zeit zum Arbeiten, dass sich das halt auch schon ein Stück weit positiv bemerkbar macht. Also man hat jetzt schon ein Stück weit umgestellt. Natürlich ist jetzt vielleicht Stuttgart mit der ganz aggressiven Spielweise jetzt nicht unbedingt der Gradmesser. Jetzt mal die nächsten 1-2 Wochen abwarten. Aber ein Stück weit schon haben sie sich schon stabilisiert gezeigt. Gut, jetzt kommt als nächstes dann am Sonntag Wolfsburg, das ist natürlich schon wieder nochmal eine andere Preisklasse, aber vielleicht reicht es ja da irgendwie auch noch für einen Punkt, den sie sich halt irgendwie ergaunern können.
Zu viel zum Tabellenvorletzten Augsburg, dann zum letzten Hoffenheim und Hoffenheim ist bei Christopher.
Ja, was müssen sie ändern? Das ist eine gute Frage.
Bräuchten neuen Trainer.
Ich hatte es zuerst auch
vielleicht so einen Jungen oder so. Einen Jungen.
Sie brauchen.
Ich würde so einen Jungen verpflichten. Vielleicht zur nächsten Saison.
Naja, es ist halt. Also, ich will jetzt Stevens jetzt schon wieder die Grabrede halten. Aber man muss natürlich jetzt schon ein Stück weit halt genau gucken. ne, wie sich das jetzt entwickelt. Aktuell setzt er so ein bisschen auf die Taktik bei seiner ersten Stuttgarter Amtszeit, die halt eher darauf sich konzentrierte, halt defensiv gut zu stehen.
Bisschen ist gut. Zweimal 0-0, einmal 0-1, oder?
Ja gut, aber Hertha hatte keinen Torschuss.
Stimmt, ja.
Man könnte trotzdem nicht zuschauen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist halt offensiv, es ist halt einfach zu wenig. Also sie stehen halt defensiv gut, das ist okay, das ist halt irgendwie alles ziemlich mannorientiert, das ist halt noch so die alte Schule, das ist ein Stück weit natürlich ein 4-4-2. Also alles, was man halt irgendwie einigermaßen kennt, das reicht halt irgendwie auch schon, um sich jetzt zum nächsten Mal, ja, 2 Punkte, wenn es optimal läuft gegen die Hertha und das Eigentor halt nicht fällt, wie wir es schon am Montag besprochen haben, dann würden sie jetzt auch mit 9 Punkten dastehen. Das ist zumindest ein Stück weit besser als aktuell. Ich glaube, Ziel muss halt auch ähnlich sein wie bei Augsburg, sich erstmal in die Winterpause zu retten. Dann hat Stevens halt noch ein Stück weit mehr Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten und ja, sein eigenes taktisches Konzept noch ein bisschen besser einzubringen. Unterm Strich ist die Idee, ja, auf eine ganz defensive Mauertaktik zu setzen, ja auch nicht das Allerverkehrteste, weil mit Volland und Vargas sind ja zum Beispiel sehr, sehr, also 2 schnelle Spieler, Schmied ist auch noch ein schneller Spieler, Uth haben sie auch noch, sind auf jeden Fall relativ viele Spieler da, mit denen man halt gute Kontersituationen und ein gutes Umschaltspiel, wenn es halt einigermaßen einstudiert ist, hinkriegen würde. Daran fehlt es halt aktuell so ein bisschen. Deswegen ist halt aktuell der Fokus von Stevens halt eher so auf die Defensive zu stabilisieren. Das hat jetzt einigermaßen geklappt. Jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze halt dann in der Winterpause weiterentwickelt. Aber müssen natürlich auch schon ein Stück weit aufpassen, dass sie halt, wenn sie zu oft einfach nur 0-0 spielen oder dann mal 0-1 verlieren, dass sie halt dann nicht den Anschluss verlieren. Und ja, muss halt Stevens sich auch genau abwägen zwischen dieser reinen Defensivtaktik, und das war ja eigentlich auch die ganz interessante Transformation, die wir in der letzten Saison gesehen haben, als er dann angefangen hat, offensiv zu spielen oder offensiver zu spielen, was dann im Unterstrich dann sogar erfolgreicher war und gewinnbringender war im Sinne der Rettung für Stuttgart, als es hier ja in der ersten Amtszeit der Fall war. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich gespannt, wie er die Hoffenheimer dann entwickeln will. Wenn er natürlich auf die zweite Variante setzt, und da will ich jetzt mal zum zweiten Teil der Frage kommen, in Bezug auf Transfers, also der Kader ist gut besetzt. Was halt fehlt, ist halt ein Firmino. Also den halt im Winter wieder zu bekommen, ist halt natürlich schwierig. Der Firmino war in der letzten Saison fast an jedem zweiten Tor beteiligt von Hoffenheim. Wenn der den natürlich wegbricht, dann fehlt er natürlich einerseits der Torschütze, aber auch der Vorlagengeber. Dann Modest war auch noch, hat halt auch noch seine Tore beigesteuert. Das fehlt halt aktuell. Deswegen liegt die Last der Offensive aktuell ein bisschen auf Volland. Und die kann halt allein nicht tragen. Also wenn noch jemand kommen sollte, dann, ja, vielleicht noch ein offensiver Mittelfeldspieler, der halt, ja, im weitesten Sinne in die Rolle von Firmino schlüpfen kann. Die Frage ist halt, ob man dann so einen Spieler bekommen kann im Winter, und wenn, dann wahrscheinlich eher wieder aus Südamerika, aber dann ist es wohl wieder ein Spieler, der erst noch entwickelt werden muss, das heißt, der nicht sofort weiterhilft, sondern vielleicht erst in 1, 2 oder 3 Jahren, und da fehlt halt eigentlich aktuell die Zeit bei Hoffenheim. Deswegen ist es halt an sich eine relativ schwierige Situation.
Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de, auf Twitter unter @ramc, und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner, und wir sind im Fragen-Podcast und beantworten gerade die Frage von @goalimpact, wie sich denn die abstiegsgefährdeten Vereine in der Winterpause verstärken sollen oder wie sie die Winterpause nutzen sollen. Gegenzug hätten wir ganz gern von @goalimpact für jeden dieser 6 Vereine einen Vorschlag, Goalimpact basiert. Wen man denn holen sollte in der Winterpause. Also darf auch nicht total surreal sein. Also Messi zum Beispiel gilt dann nicht, oder Neymar oder Ronaldo oder was weiß ich, oder Modric. Also die letzten beiden, Hoffenheim, Augsburg, haben wir beantwortet. Übrigens Hoffenheim als nächstes gegen Gladbach, auch nicht so einfach, nächsten Samstag. Und dann sind wir beim drittletzten, passt das jetzt? Ja, beim drittletzten, Stuttgart, Konstantin.
Das hat jetzt aber lang gedauert.
Nein. Was?
bei Stuttgart ist es in meinen Augen aktuell sehr schwierig, da eine Prognose zu treffen, denn ich sag mal so, was soll Stuttgart in der Winterpause machen? Das hängt vom neuen Trainer ab. Denn, sind wir ganz ehrlich, ich gebe Zorniger nicht mehr sehr viele Tage.
Nein, aber es hängt, jetzt hast du ja weit aus dem Fenster gelegt.
Jetzt hängt in meinen Augen schon davon ab, wer jetzt neuer Trainer bei Stuttgart wird.
Genau, aber pass auf, ey, am Mittwoch wird das erst ausgestrahlt und wir sprechen schon früher. Stell dir mal vor, am Mittwoch ist es dann passiert. Oh. Dann hast du aber tatsächlich Weitblick.
Ja, wie bei dem Hoffenheim-Podcast, den wir hatten, wo ich Nagelsmann gefordert hatte und eine Stunde später.
Bing!
So sieht aus.
Ja, ich meine, jetzt spielen sie noch gegen Dortmund. Ich glaube, da
wird aber der Sargnagel drauf gemacht, ne? Wobei so ein Dortmund-Spiel ist ja wiederum irgendwie kein richtiger Gradmesser. Also ich finde eigentlich so ein 0-4 gegen Augsburg, das ist eher ein Zeichen, dass es langsam mit Zorniger bei Stuttgart zu Ende geht. Aber vielleicht
ja,
noch mal
ich meine, jetzt einen neuen Trainer holst du ja nicht vor einem...
Ach so, so meinst du das, ja. Ja, glaube ich auch nicht. Aber es ist auch das Problem, wen holt man? Da ist sicherlich, das sind die Optionen auch nicht so groß, wenn man jetzt nicht auf irgendeine so eine Allzweckwaffe, die seit 20 Jahren in der Bundesliga ist, setzen möchte. Wie Hoffenheim zum Beispiel. Und deshalb kann ich das schlecht vorhersagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man einen Trainer holt, der nicht den Spielstil von Zorniger weiterverfolgt, also dieses aggressive Pressing. Da gibt's auch gar nicht so viele Trainer, die das wirklich so radikal eigentlich präferieren. Muss man aber auch dazu sagen, Zorniger hat, glaube ich, hat bei der Mannschaft auch nicht ganz so ein was Einschleifendes gehabt. Also, dass man jetzt irgendwie da komplett in diesem Modus ist und da nur ganz schwer rauskommt, dass eine ganze Winterpause und eine ganze Sommerpause braucht, um die Mannschaft dann taktisch wieder umzustellen. So ist es einfach nicht. Dafür ist das, was er aktuell spielen lässt in Sachen aggressiven Pressing, in Sachen auch sagen wir mal, inkompakte Restfeldverteidigung, da ist das doch noch auch zu wackelig alles und noch nicht so einstudiert. Also deshalb, mein Auge hängt wirklich davon ab, wer eigentlich dann bei Stuttgart in Verantwortung ist, wenn sie in die Winterpause gehen. Rein vom Kader müssten sie nicht unbedingt einen Transfer tätigen, wenn alle fit sind, wenn Leute wie die Davi fit bleiben und auch ein Timo Werner dann sein Selbstvertrauen hat und einfach gut spielen, einfach sagen wir mal, gut seine gute Leistung abrufen kann und sein Potenzial ausschöpfen kann, dann hat Stuttgart einen guten Kader im Vergleich zu anderen Abstiegskandidaten, einen auch besseren Kader eigentlich als diese dann. Und deshalb sehe ich da nicht unbedingt jetzt so die Notwendigkeit, da Transfers zu tätigen, sondern es geht wahrscheinlich bei Stuttgart aktuell wirklich darum, wie will man jetzt die Zukunft gestalten? Also will man das mit Zorniger weiter versuchen? Wird er es irgendwie schaffen, seine Idee durchzusetzen? Wird er es schaffen, seine Idee so einstudieren zu lassen oder einzustudieren, dass Stuttgart auch irgendwann erfolgsstabil sein kann? Fraglich. Oder holt man einen anderen Trainer und der versucht dann vielleicht sein Ding? Aber da ist jetzt irgendwie die Spekulation, irgendwie wäre es schade um die Zeit eigentlich, weil da gibt es so viele Optionen, auch wiederum so wenige, die jetzt einem sofort einfallen, dass man da wenig dazu sagen kann, was Stuttgart betrifft.
Dann machen wir weiter beim Viertletzten. Das ist aktuell Hannover 96. Ein Punkt mehr als der VfB Stuttgart auf Platz 15. Christopher.
Ich habe ja schon angesprochen, dass Hannover aktuell die wenigsten Torschüsse absolut hat, mit 9,5 und ja, 3,7 gehen davon aufs Tor. Das heißt also, sie bräuchten eigentlich ja ein bisschen mehr, einerseits ist natürlich ein taktisches Konzept, wie es halt besser nach vorne hin laufen soll. Da hat sich Fronzek bisher relativ ideenarm präsentiert, allerdings fehlt ihm natürlich auch ein Stück weit das Spielermaterial, was ihm vor der Saison zum Beispiel mit Bittencourt dann irgendwie weggebrochen ist, wo es dann auch jetzt von den Nachverpflichtungen her nicht wirklich besonders gut gelaufen ist. Also der gesamte Transfersumme war ja irgendwie, stand ja schon in diesem Vorzeichen. Bei Hannover, eigentlich ist der Kader ein bisschen dünn besetzt. Oh, das war eigentlich so der Grundtenor, der irgendwie überall so ein bisschen rausklang. Nur bei den Verantwortlichen in Hannover ist es irgendwie nicht richtig angekommen. Jetzt hat man sich auf der Sportmanager-Position umorientiert mit Bader. Und der hat ja auch schon mehr oder weniger angekündigt, dass 2 oder 3 neue kommen sollen. Ich denke mal, das wird auch notwendig sein, wenn man die Klasse halt halten will. Einerseits fehlt natürlich irgendwie gewisserweise ein Stürmer. nachdem José Luya den Verein verlassen hat, ist halt nur noch Arthur Sobich übrig. Der hat jetzt aktuell 3 Tore in 13 Spielen. Das ist halt ja, für einen Stürmer halt eigentlich zu wenig. An sich Hannover mit 13 Toren, die drittschlechteste nach Ingolstadt und Hoffenheim Offensive. Und da muss halt jetzt dann noch ein Stürmer mit einer anderen Qualität her. Die Namen, die da im Gespräch sind, die jetzt ja so ein bisschen durch die Presse geistern, deuten das ja auch so ein bisschen an. Also Drimmitsch und Scholloi sind ja im Gespräch. Sogar Adebayor wurde genannt, wobei der natürlich wahrscheinlich eine andere Preisklasse hat, die Hannover nicht zu bezahlen gewillt ist. Aber so in die Richtung läuft es halt schon. Frage ist halt, können sie halt diesen Spielertypus oder diese Spieler halt verpflichten? Es ist halt immer so fraglich, ob jetzt zum Beispiel Gladbach jetzt einen Drimmitsch unbedingt jetzt schon nach einer halben Saison abgeben will, für den sie ja relativ viel gezahlt haben. Wenn sie es jetzt noch schaffen, europäisch zu überwintern, mit ein bisschen Glück, dann können sie es sich eigentlich nicht leisten, ihn abzugeben, weil dann die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung ja noch weiter besteht. Darüber hinaus bräuchte Hannover eigentlich noch einen weiteren Spielmacher, der so ein bisschen Kiyotake entlastet, der ja jetzt mit einem Mittelfußbruch ausfällt. Da war jetzt zum Beispiel Schöpf im Gespräch, der aktuell bei Nürnberg spielt. Er ist eigentlich ein sehr interessanter Spieler, der kommt aus der Bayern-Jugend. Da war der Sprung hoch zu den Profis ein Schritt zu groß. Der hat halt schon sehr, sehr viel Talent, kann Spiel sehr gut lesen, kann die Bälle gut verteilen, ist gut im Dribbling, hat selbst immer einen relativ guten Abschluss, hat schöne Bewegungen, kann auch mal einen guten Vertikalpass spielen. Also der hat auf jeden Fall Potenzial. Die Frage ist halt, ob er jetzt für die Bundesliga gut genug ist, für die zweite Liga ist es definitiv allemal. Ist halt die Frage, ob er jetzt schon den Sprung schafft und ob auch Nürnberg jetzt bereit wäre, zum Beispiel ihn halt gehen zu lassen. Das sind halt so ein bisschen die offenen Fragen, die sich halt auch bei diesen Transfers halt generell stellen.
Also Kiyotake tut natürlich extrem weh. Also mit ihm schon tut sich Hannover 96 schon schwer und ohne ihn wird es natürlich noch brutaler.
Mit der Entscheidung. Ja, also wir müssen auf jeden Fall da ein Stück weit nachlegen, weil sonst, also jetzt unabhängig von der Trainerposition, die mit Fronzek halt ja jetzt nicht vielleicht optimal gelöst ist oder die also der halt auch, sagen wir mal, eher den einfachen Fußball präferiert, ist es halt trotzdem extrem, extrem schwer mit dieser ganz dünnen Personaldecke, wenn dann halt irgendwie 1, 2 Schlüsselspieler ausfallen, wie zum Beispiel jetzt Kiyotake, dann fehlt es halt einfach in der Breite und dann wird es halt einfach auch mit dem Klassenhalt dann schwierig.
2 Mannschaften haben wir noch unter den Abstiegskandidaten, unter den von uns so ernannten Abstiegskandidaten. Auf Platz 14 Werder Bremen, Konstantin.
Ach, da könnte ich jetzt sagen, dass es davon abhängt, wer dann Trainer ist in so einem Winterpause. Denn auch Skripnik sehe ich doch arg im Wackeln, beziehungsweise seinen Trainerstuhl sehe ich doch arg im Wackeln. Und da bin ich mir deshalb nicht ganz so sicher, wie es da weitergeht. Ich würde da auch eher vielleicht auf das Spielermaterial eingehen, denn bei Werder Bremen ist es so, dass man sicherlich zum Beispiel im Sturm eine Verpflichtung tätigen könnte, eigentlich im Mittelfeld, wenn man es sich anschaut, im zentralen beziehungsweise auf der Sechserposition beispielsweise, könnte man sicherlich immer einen Spieler gebrauchen. Andererseits ist es für mich eben bei Werder Bremen auch faszinierend zu sehen, dass eine der besten Jugendakademien in Deutschland, rein von dem, was sie einfach zur Verfügung stehen haben an jungen Spielern im Moment, es eben nicht schafft oder sehr inkonstant schafft, diese Spieler in der Bundesliga dann zu bringen. Also es werden ja immer wieder Spieler mal hochgezogen, Zander, dann spielt mal Grilic, Maximilian Eggestein, der ältere Eggestein, Bruder, also von den beiden, der ältere, die hat am Anfang der Saison hat er gespielt als Zehner. Von dem ist jetzt auch aktuell nicht so die große Rede, wie man hört, sogar die Eggestein-Familie ist sogar relativ erbost oder relativ sauer auf Werder und da kann es sein, dass beide Eggestein-Brüder womöglich irgendwie den Verein verlassen wollen, habe ich jetzt zumindest mal gehört, will ich jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt keine Gerüchte streuen, aber es ist, auch das ist möglich. Von Harke ist ein Spieler, einer der talentiertesten, in meinen Augen talentiertesten zentralen Mittelfeldspieler, aber leider mit Verletzungspech eben bisher, aber trotzdem, also das ist auch was, Ilderim, Ajicek, Lorenzon, also wenn man über Stürmer spricht, eigentlich Lorenzon, Niklas Schmidt, wie gesagt, der jüngere Eggestein, also das sind Spieler ohne Ende, die man zur Verfügung hat, die Potenzial hätten, in der Bundesliga einen Durchbruch zu schaffen, nur die werden doch sehr ja inkonstant eben eingesetzt, also da wird mal der reingeworfen, mal der reingeworfen und das sieht natürlich am Ende des Tages nicht unbedingt so gut aus. Also würde ich bei Werder Bremen, wenn es um Transfers geht, erstmal schauen, wen kann ich denn von den eigenen jungen Spielern, die man hat, vielleicht auch einfach einsetzen und wirklich konstant in der ersten Mannschaft etablieren. So, bevor man eben wieder anfängt, auf den Transfermarkt zu schauen und wir wissen, Werder hat wenig Geld und Werder, wenn sie ins DFB-Viertelfinale meines Wissens einziehen, dann hat Aichin gesagt, dann haben sie eine schwarze Null in der Bilanz. Also sie brauchen das, glaube ich, das DFB-Viertelfinale. Ich möchte jetzt aber mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, könnte auch das Achtelfinale sein.
Ja, die Bilanz war schon ziemlich erschreckend. Die war jetzt irgendwie vor allem, also wer in der Länderspielpause jetzt vorgestellt,
genau.
Da waren schon die Selke-Millionen mit eingerechnet, mit denen man ja normalerweise jetzt, also
eben.
Diesen Transferüberschüssen kannst du ja normalerweise auch nicht mehr planen. Also
da beziehungsweise ist schon, die Santo war dann auch mit drin, in meinen Augen, oder? War die Santo auch mit drin?
Ich glaube, der war auch schon mit drin, auf jeden Fall.
Ich bin nicht so sicher, aber ja.
Mussten schon Einlagen aus der Catering GmbH mit aufgeführt werden, damit es überhaupt so halbwegs passabel aussah.
Also daran sieht man eben,
daran sieht man eben,
dass die zumindest rein vom Finanziellen ja wirklich einer der klammsten Bundesligisten sind. Also wenn es jetzt darum geht, einfach mal flüssiges Geld irgendwo dann herbeizuschaffen, vielleicht einen Transfer zu tätigen. Aber in meinen Augen ist es eben so, dass Werder Bremen auch nicht unbedingt den Transfers braucht, weil sie im Gegensatz zu anderen Vereinen eben auch viele Spieler, einfach viele talentierte, sehr talentierte, hochtalentierte, ehemalige U-Nationalspieler, aktuelle U-Nationalspieler einfach in ihren Reihen haben. Und klar, mit Davy Selke ist einer gegangen, aber man hat weiterhin Spieler. Und ich meine, einer wie Lorenzon zum Beispiel hat letzte Saison ja auch schon eine größere Rolle gespielt. Tut's aktuell auch nicht so und da werden eben Spieler hinterhergeschoben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch Skripnik nicht unbedingt, der ja eigentlich damit in dieser Jugendabteilung auch als Trainer groß geworden ist. Also wo Skripnik seine Karriere beendet hat, ist er ja dann doch relativ zügig dann auch in die Jugendabteilung bei Bremen integriert worden. Und da hatte ich eigentlich mir mehr erhofft. Ich meine, klar, er schmeißt immer einen rein, aber immer mal in diesen und jenen. Aber das ist an sich noch in meinen Augen ohne Plan. Ansonsten der Bremen Fußball an sich hat sich ja auch jetzt nicht unbedingt so stark verändert. Einziges Problem, was ich aktuell sehe, was man wirklich in der Winterpause angehen muss, aber dazu braucht man eben dann noch das passende Spielermaterial. In der letzten Saison konnte man etwas besser spielerisch nach vorn kommen. Das heißt, die Junusovic-Anspiele oder auch Bartels, die Anspiele in die Spitze, die wurden da besser verwertet, der Ball wurde besser gehalten, die Ablagen waren präziser. Jetzt mit Uca als Spitze funktioniert das nicht so gut, weil der das nicht so gut kann. Der braucht eher den Ball so direkt, damit er abschließen kann, also mehr so als Flanke zum Beispiel oder eben direkt in den Fuß, dass er dann aufs Tor schießen kann, aber eben weniger diese Ablagen, die Santo zum Beispiel ganz passabel spielen konnte und dann eben, dass die Mannschaft nachrückt. Und dadurch wird das Spiel bei Werder mehr auseinandergezogen. Da kann man aber jetzt im Training so viel machen, wie man möchte. Man wird Uca jetzt nicht dazu bringen, dass er auf einmal spielt wie Di Santo. Aber da müsste man eben schauen, dass man dann vielleicht wieder einen, vielleicht selbst aus der eigenen Jugend hochzieht oder eben einfach im Kader schaut. Also wie gesagt, die großen Transfers kann Bremen nicht tätigen, aber die jungen Spieler haben sie eigentlich zur Verfügung. Oder die jungen Spieler. Manche sind ja dann auch schon 21 und kommen irgendwie nicht so richtig zum Zug.
Ist halt schwer, das jetzt zu machen als Tabellen-14. Da traut sich wahrscheinlich auch keiner, wenn's 3 Punkte bis zum Relegationsplatz sind. Also da hätte man wahrscheinlich früher, hätte man einfach weitermachen müssen.
Ja,
am Anfang der Saison, das erste Mal Werder gesehen habe, dann ein bisschen geschaut und da hieß dann immer, ja, die können alle spielen. Also da hast du ja schon alle angesprochen, Eggestein, Grilic und so weiter. Die haben ja dann im Pokal, glaube ich, auch den jeweils ihre ersten Pflichtspiele dann gemacht oder so in die Richtung, teilweise zumindest. Und die waren dann aber irgendwann weg. Also und jetzt, wenn du halt dann immer weiter hinten reinrutscht und gerade 6-0 gegen Wolfsburg verloren hast, machst du es halt wahrscheinlich als Trainer auch nicht, dass du sie bringst.
Das Problem, ja, aber in meinen Augen ist die Situation in Bremen fast unvergleichlich eigentlich, weil im Gegensatz zu anderen Teams, die vielleicht mal einen jungen Spieler haben, den sie dann hochziehen, hat Bremen mehrere junge Spieler, die, wenn man länger beobachtet hat, einfach auch in den Jugendmannschaften, auch vielleicht was in der dritten Liga zum Beispiel spielen, wo ja Werder die U23 hat, das sind Spieler, den sieht man direkt an, die schaffen es in der Bundesliga. Die muss man nur in der Bundesliga bringen. Natürlich ein bisschen, vielleicht brauchen sie 1, 2, 3 Spiele Eingewöhnungszeit, aber mit der richtigen Einbindung schaffen die es in der Bundesliga eigentlich. Also das sind jetzt keine, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich ein Risikoprojekt in meinen Augen. Vielleicht, klar, Skripnik sieht es wahrscheinlich anders. Aber wie gesagt, also ich gebe hier Brief und Siegel und einen Stempel drauf. Wie sagt man?
Brief und Siegel, da, ja, reicht.
Brief und Siegel, genau. Ja. Ich gebe Brief und Siegel drauf. Wenn Julian van Harke bei Werder Bremen in der Bundesliga spielt und halbwegs auf einer vernünftigen Rolle, dann wird der ein gutes Spiel zeigen. Da würde ich sogar einen größeren Betrag Geld darauf wetten.
Gut, dann lassen wir uns von Ad Goal Impact da eine Empfehlung geben. Noch vielleicht kommt er auch auf die gleiche Idee, wer da am besten gebracht werden könnte. Julian van Harke, 21, 11 Drittligaspiele, ein Tor. Das wäre auf jeden Fall mutig.
Eben, den müsste er aber mehr im Zentralmittelfeld, also mehr so als Achter bringen. Deshalb, das wäre. Oder auch die Eggestein-Brüder eigentlich. Also das ist ja auch diese, vor allem Johannes Eggestein, der Jüngere, ist ja mehr ein Angreifer, der ist auch meines Wissens auch relativ umworben von, also da sind viele eigentlich interessiert, den zu holen. Weil da ist viel Potenzial. Das hat er ja eben auch letztes Jahr bei Wück zum Beispiel eigentlich auch unter Beweis gestellt. War das letztes Jahr? Das war dieses Jahr. Verzeihung.
Also mal ganz kurz noch, weil ich bei kicker.de geschaut habe nach von Harke. Da war dann Mitte September kam mir dann so die Ausmusterung, sehe ich gerade den Artikel. Da ist dann Eggestein, Grilic, Aitichek, Zander, Hüsing, Lorenzen und von Harke nicht mehr im Profikader trainiert haben, also ein bisschen zurückgerudert, auch das zeigt es. Dann haben wir eigentlich nur noch eine Mannschaft bei den Abstiegskandidaten, das ist der SV Darmstadt und da geht es eigentlich relativ schnell, würde ich sagen, also mehr Standards trainieren und weite Bälle auf Heller und Transfers würde ich sagen Panda und Hut, oder Christopher?
Geil.
Hut.
Auf Hut wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja,
ich habe kurz überlegt, wer Kopfbälle ochsen kann. Und da bin
ich auf Hut. Ja, Kiesling ist ja jetzt eigentlich auch ausgemustert. Der wäre jetzt noch ein Stürmer. Hut, ja,
der also, spielt bei Leicester City. Im Endeffekt, ja? Also darf man nicht vergessen, ne? Robert Hut.
Brüdel wäre vielleicht auch noch zu haben. Im Endeffekt hilft Darmstadt nur noch, diesen eingeschlagenen Weg halt fortzufahren. Hast du es jetzt schon gesagt? Es klingt ja jetzt blöd. Eigentlich müssen sie versuchen, aus den Standardsituationen noch mehr herauszuholen, vielleicht auch nochmal versuchen, ein Stück weit noch mehr Standardsituationen zu provozieren. Im Endeffekt läuft es ja jetzt gar nicht so schlecht. Also, ich meine, der Kader ist ja eigentlich überhaupt nicht Bundesliga-taugig. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und sie haben jetzt schon 3 Siege und 5 Unentschieden. Das Spiel vom Sonntag tut natürlich ein Stück weit weh. Wenn sie das jetzt gegen Ingolstadt auch noch gewonnen hätten, dann hätten sie jetzt schon 17 Punkte. Hätten sie ein Stück weit absetzen können. So ist es natürlich jetzt in gewisser Weise ein Problem, dass sich jetzt alle Mannschaften dann so ein Stück weit auch auf diese Darmstädter Spielweise einstellen konnten. Das wird sich dann, glaube ich, dann in der Rückrunde ein Stück weit zeigen. Wenn alle Mannschaften schon mal gegen dieses ziemlich unorthodoxe Spielsystem gespielt haben, dann wird es natürlich extrem schwierig. Mal schauen, also jetzt gilt es jetzt eigentlich aus Darmstädter Sicht eigentlich bis zur Rückrunde in den verbleibenden Spielen eigentlich nochmal vielleicht 2 oder wenn nicht sogar 3 Siege halt einzufahren, auch wenn es jetzt ein bisschen viel klingt, aber dann haben sie vielleicht ja 20, 23 Punkte und versuchen sich halt darüber dann zu retten. Viel mehr bleibt denen ja gar nichts anderes übrig, allein schon, ja, was jetzt auch in finanziellen Möglichkeiten da ist. Wenn sie noch nachlegen wollen, sollen, dann ja, eigentlich fehlt aktuell halt noch so ein Stürmer. Stroh Engel hat in der Zweitliga extrem gut funktioniert, aber wir haben ja jetzt auch schon mal gesagt, dass halt ja Stroh Engel jetzt eigentlich eher so ein Typ ist, sogar für die dritte Liga, dass der überhaupt Bundesliga spielt, das ist halt auch so ein mittelschweres Wunder eigentlich. Jetzt müssen wir eigentlich nach ausgemusterten Spielern suchen. Darmstadt hat es irgendwie schon gemacht. Ich habe die Tage gelesen, dass sie an Donis Afdiay interessiert sind. Der gehört eigentlich zu Schalke 04. Jetzt Konstantin, jetzt muss ich mal in die Arme helfen. War das der Spieler, der diese hohe Ablösesumme als Ausstiegsklausel im Vertrag hat? Ich glaube ja, ne?
Ja, also Max Meyer kostet 25 Millionen angeblich als fest abgeschriebene Ablösesumme, also Ausstiegsklausel. Und Donis Afdiay ist bei 50 Millionen. Weil er eigentlich als größtes Talent der Knappenschmiede gilt. Aktuell aber ausgeliehen ist an Sturm Graz, was auch damit zu tun hat, dass er sagen wir, ein bisschen Probleme hat mit dem, was zwischen den Ohren so passiert.
Ja, aber da wäre ja in Darmstadt eigentlich ganz gut aufgehoben.
Warum, weil ihn Dirk Schuster schnell den Kopf wäscht, oder wie?
Ja, aber ich meine, das ist ja schon beachtlich, was Schuster da alles rausholt aus. Eigentlich, das ist ja wirklich eine Truppe von gescheiterten Spielern und die jetzt halt wirklich es noch schaffen, in der Bundesliga da mitzuspielen. Und das ist halt schon ein Stück weit beachtlich und dann kann das natürlich funktionieren. Wir müssen natürlich jetzt schauen. Wir müssen halt sehen, dass Heller fit bleibt. Das ist sicherlich das Allerwichtigste. Ja, und ansonsten weiter versuchen, Standardsituationen zu trainieren und ja, versuchen auch ein Stück weit die Defensive zu stabilisieren. Mit 19 Gegentoren stehen sie halt halbwegs gut da. Es könnte halt auch ein Stück weit besser sein. Wie gesagt, das Spiel gegen Ingolstadt am Sonntag, das hat halt weh, nach der Führung es dann auch so abzugeben, war ein bisschen unnötig.
Zu FDI oder FDJI gibt es ja das geniale Interview. vielleicht mal, habt ihr es gesehen? Also ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das also einfach nur Spaß war oder ob er es tatsächlich ernst meint, was er da so erzählt.
Meinst du, wo er sagt, er ist der Geilste?
Genau, und ich hätte gerne ein Geldschwimmbad, ist die Überschrift bei Elf Freunde. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Schalke ist 50 Millionen Nachwuchsstürmer. Donis Avdijaj spielt derzeit bei Sturm Graz. Hier zeigt er, warum er schleunigst wieder in die Bundesliga kommen sollte. Wir sehen uns dann im Geldschwimmbad.
Man muss aber dazu sagen, dass bei den Kollegen von Sky Österreich ist das ja dann eher eigentlich in aller Regelmäßigkeit ganz gute Interviews nach denen, also ganz gute, in Anführungsstrichen gesetzt, ganz, ganz interessante Interviews gibt nach den Spielen. Also
Es ist zumindest nicht so abgedroschen wie sonst immer.
Ja, hat einen gewissen Entertainment-Faktor, muss man ganz klar sagen. Man darf es eben nur nicht so ganz ernst nehmen. Und ich würde es auch sehr interessant finden, wenn er jetzt von Sturm Graz weggeht und beispielsweise bei Darmstadt eben landet als Leihspieler, wie da der Umgang dann ist, also wie Schuster mit Avdijaj umgehen würde. Das war einerseits hochtalentierter Spieler, andererseits eben, wie gesagt, doch, also das, was man Max Meyer manchmal vorgeworfen hat, Meyer wurde auch immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht unbedingt die hellste Kerze ist, aber das hat sich ja dann doch nicht ganz so bewahrheitet, aber bei Avdijaj stimmt das wahrscheinlich und das ist wirklich einer, der muss Fußballprofi werden, ansonsten sieht es böse aus.
Also, liebe Verantwortlichen von Darmstadt, wenn ihr zuhört.
Du hast doch vorhin schon gesagt, gescheiterten Existenzen, oder was war das?
Aber wir können ja auch nochmal eben im Gegenzug anfragen bei @GoalImpact, ob wir da vielleicht auch nochmal Transfers empfohlen bekommen. Übrigens interessant finde ich, jetzt alle Abstiegskandidaten brauchen laut euch Offensivspieler. Also, da ging es vor allem um die Offensive immer.
Ja, ironischerweise, also bis auf jetzt Stuttgart ist es ja wirklich so, dass es jetzt in der Bundesliga jetzt keine Mannschaft gibt, die jetzt wirklich absolute Ausreißer nach unten hat. Wenn die Tordifferenz schlecht ist, dann sind es ja meistens auch Einzelspieler, jetzt wie bei Werder, wo sie jetzt mal 6 Stück gekriegt haben. Oder auch mal Augsburg, die 5 Stück gegen Dortmund, das sind ja wirklich, wie gesagt, Einzelfälle. Im Großen und Ganzen bewegen sie sich ja so bei einem Gegentor pro Spiel, was ja vollkommen okay ist.
Und bei Stuttgart ist es ja auch eher systembedingt.
Also ja,
das ist nicht unbedingt jetzt von den Einzelspielern abhängig. Ich glaube, wenn man ein ganz anderes, passiveres System spielen würde, wie beispielsweise Darmstadt, dann würden die auch, was das Torverhältnis angeht, ganz anders dastehen. Also das ist wirklich systembedingt aktuell.
Vielen Dank für die vielen Fragen. Noch einmal der Hinweis, www.checkpot.fm, da in den Kommentaren oder eben auf Twitter unter dem Hashtag Checkpot. Die Fragen stellen wir, beantworten sie. Immer am Mittwoch kommt der Fragen-Podcast raus und auch nochmal der Hinweis auf den regulären Bundesliga-Podcast. Immer am Montag mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Ich bin Christoph Fetzer. Auf Twitter findet ihr mich unter @fetzi6. Danke an Christopher, danke an Konstantin, danke an euch fürs Zuhören und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.